Daniel Kapitel 2, Verse 24 bis 36. Da ging Daniel hinein zu Arioch, der vom König Befehl hatte, die Weisen in Babel umzubringen, und sagte zu ihm: Du sollst die Weisen in Babel nicht umbringen, sondern führe mich hinein zum König, ich will dem König die Deutung sagen. Arioch brachte Daniel schnell hinein vor den König und sagte zu ihm: Es ist einer gefunden worden unter den Gefangenen aus Juda, der dem König die Deutung sagen kann. Der König antwortete dem Daniel, den sie Belsatar nannten: Bist du es, der mir den Traum, den ich gesehen habe, und seine Deutung mitteilen kann? Daniel sagte zum König: Das Geheimnis, das der König von den Weisen, Gelehrten, Sterndeutern und Wahrsagern fordert, steht nicht in ihrer Macht, dem König zu sagen. Aber es ist ein Gott im Himmel, der kann Verborgenes offenbaren. Der hat dem König Nebukadnezar gezeigt, was in künftigen Zeiten geschehen soll. Mit deinem Traum und deinen Visionen, als du schliefst, verhielt es sich so. Du, König, dachtest auf deinem Bett, was wohl später geschehen wird. Und der, der verborgene Dinge offenbart, hat dir gezeigt, was geschehen wird. So ist mir das Geheimnis offenbart worden. Nicht durch meine Weisheit, als wäre sie größer als die aller anderen, die leben, sondern damit dem König die Deutung mitgeteilt wird und du die Gedanken deines Herzens erfährst. Du, König, sahst und sieh, ein großes, hohes, sehr glänzendes Standbild stand vor dir, das schrecklich anzusehen war. Das Haupt des Standbildes war aus Feingold, seine Brust und seine Arme waren aus Silber, sein Bauch und seine Lenden waren aus Erz. Seine Schenkel waren aus Eisen, seine Füße waren teilweise aus Eisen, teilweise aus Ton. Das sahst du, bis ein Stein herabgerissen wurde, nicht durch Hände. Der traf das Standbild an seinen Füßen aus Eisen und Ton und zermalmte sie. Da wurden das Eisen, der Ton, das Erz, das Silber und Gold miteinander zermalmt und wurden wie Spreu auf der Sommertenne. Und der Wind verwehte sie, sodass man sie nirgends mehr finden konnte. Der Stein aber, der das Standbild traf, wurde ein großer Berg und füllte die ganze Erde. Das ist der Traum. Nun wollen wir dem König die Deutung sagen. Worte des lebendigen Gottes.
Allmächtiger Gott, wir danken dir für dein Wort, dass wie ein Weg in dunkler Nacht ist, gibt, dass es nun hell leuchtet und dass wir im Licht deines Wortes dich und deinen Sohn Jesus besser erkennen. In Jesu Namen. Amen. Ja, ein Tyrann auf der Suche nach Gewissheit. So könnte man den babylonischen König Nebukadnezar in Daniel Kapitel 2 beschreiben. Im ersten Teil des Kapitels, den wir uns vor 2 Wochen angeschaut haben, hat er einen Traum. Und dieser Traum lässt ihn so sehr erschrecken, dass er von seinen Weisen, Schriftgelehrten und Traumdeutern fordert, dass sie ihm nicht nur den Traum deuten, sondern davor noch den Traum mitteilen. In seiner Furcht will er auf diese Weise absolute Gewissheit gewinnen, dass ihre Deutung auch hundertprozentig von den Göttern stammt und nicht von ihnen erfunden wird. Als seine Experten kapitulieren, wird er so wütend, dass er ihre umgehende Hinrichtung befiehlt. Um von diesem Drama zu erzählen, hat das Buch Daniel am Anfang von Kapitel 2 bewusst die Sprache gewechselt. Im Deutschen erkennt man das natürlich nicht. Im Original hat die Sprache aber von Hebräisch zu Aramäisch gewechselt. Und was damit signalisiert wird, ist, dass dieser Teil hier, Kapitel 2 und folgende, nicht exklusiv für die ist, die Hebräisch sprechen, das wäre das Volk Gottes damals, sondern Aramäisch ist die Sprache, die auch die anderen Völker verstehen, die den Gott der Bibel noch nicht kennengelernt haben. Auch oder gerade für sie ist das Ziel, dass sie durch diesen Teil von Gottes Wort den wahren Gott kennenlernen. Und zwar, wie wir in Vers 28 gelesen haben, als den Gott, der verborgene Dinge offenbaren kann. Der kann, was sonst niemand kann. Wie wir sehen werden, wird auch Nebukadnezar am Ende dieses Kapitels diesen Gott preisen als Gott über alle Götter und Herrn über alle Könige. Und meine Hoffnung ist, dass auch wir heute in diesem Abschnitt erkennen, wie einzigartig der Gott dieser der Bibel ist, damit auch wir mit einstimmen können in das Lob über ihn. Unser Bibeltext lässt sich in drei Abschnitte teilen, nämlich erstens Daniels Zeugnis, zweitens Gottes Offenbarung und drittens Nebukadnezars Reaktion. Schauen wir also als erstes Daniels Zeugnis an. Es beginnt als Gott ihm den Traum und seine Deutung offenbart hat. Hier steigen wir ein. Daniel gehört selbst zu den Weisen, die hingerichtet werden sollen. Er und seine Kameraden machen an dem Punkt das einzig Richtige in einer so hoffnungslos erscheinenden Situation. Sie beten und Gott erhört sie und zeigt Daniel den Traum mitsamt der Deutung. Und an der Stelle steigen wir in Vers 24 ein. Hier macht sich Daniel mit dieser Offenbarung zu Arioch auf. Er ist der Chefhenker sozusagen. Und was Daniel sagt, ist bemerkenswert. Schaut mal, was er als erstes sagt in Vers 24. Da ging Daniel hinein zu Arioch, der vom König Befehl hatte, die Weisen in Babel umzubringen, und sagte zu ihm, du sollst die Weisen in Babel nicht umbringen, sondern führe mich hinein zum König, ich will dem König die Deutung sagen. Und Arioch brachte Daniel schnell hinein vor den König und sagte zu ihm, es ist einer gefunden worden unter den Gefangenen aus Juda, der dem König die Deutung sagen kann. Was war das Erste, was Daniel gesagt hat? Du sollst die Weisen in Babel nicht umbringen. Und mit diesem kleinen Satz macht Daniel einen Riesenunterschied unter der babylonischen Schreckensherrschaft, wo selbst kleinste Fehler, wie wir hier gesehen haben, willkürlich mit dem Tod bestraft werden. Daniel spiegelt Gottes Charakter wider. Und das ist der erste Teil von Daniels Zeugnis in den Versen 24 bis 30. Gottes Charakter widerspiegeln. Was Daniel damit ausdrückt, ist, dass Gottes Gnade zum Weitergeben ist. Daniel hat selbst zu Gott gefleht und Gnade empfangen. Und indem er diese Gnade nun weitergibt, bezeugt er Gott vor der Welt. Er scheint ein Licht in die Finsternis, und wer weiß, wie viele von den Weisen Daniel danach mit Fragen gelöchert haben werden. Es ist ein Zeugnis. Und der erste Teil von Daniels Zeugnis lautet, Gottes Charakter widerspiegeln, Gottes Gnade weitergeben. Und für den Rest des Abschnittes konzentriert sich Daniel dann auf genau ein Ziel, nämlich Gott in den Mittelpunkt stellen. Gott in den Mittelpunkt stellen. Das ist der Kern von Daniels Zeugnis, und er zielt direkt auf das Herz der babylonischen Ideologie. Die babylonische Ideologie macht Gott klein und Menschen groß. Wo Menschen Gott nicht kennen, nehmen sie auf die ein oder andere Weise Gottes Platz ein. Und das sehen wir einerseits daran, dass Nebukadnezar etwas von den Menschen verlangt, was nur Gott kann, von seinen Experten. Aber man sieht es umgekehrt auch daran, dass Nebukadnezar sich selbst an Gottes Stelle setzt, indem er völlig willkürlich über ihr Leben und ihren Tod entscheidet. Beide machen Menschen groß und Gott klein. Und deshalb stellt Daniel in den Versen 27 und 28 Gott in den Mittelpunkt und eben nicht die Weisen. Da lesen wir noch einmal Vers 27 und 28. Daniel sagte zum König, das Geheimnis, das der König von den Weisen, Gelehrten, Sterndeutern und Wahrsagern fordern, steht nicht in ihrer Macht, dem König zu sagen. Ja, deshalb sollte Nebukadnezar seine Hoffnung nicht auf sie setzen. Zwischen den Zeilen klingt eine gewisse Zurechtweisung an. Eine mutige Sache, wenn man bedenkt, wer Daniel ist, ein Gefangener aus Juda, und wer Nebukadnezar ist, der mächtigste Mann seiner Zeit. Aber Daniel weist den König zwischen den Zeilen zurecht. Er sagt, von Menschen sollte man nicht das fordern, was der König von seinen Experten verlangt. Und sie dann dafür hinrichten, wenn sie zugeben, es nicht zu können. Das ist die eine Seite. Umgekehrt haben natürlich auch die Experten eine Mitschuld, denn sie haben den Anschein erweckt, als könnten sie Träume deuten. Und das ist ja auch etwas, was nur Gott kann. Bewusst oder unbewusst haben beide Seiten Menschen groß und Gott klein gemacht. Und wie wir hier sehen, wird das Leben schnell kompliziert, wenn man Gott auf diese Weise nicht auf dem Radar hat. Nebukadnezar verlangt das Unmögliche von seinen Experten. Die Experten machen umgekehrt Nebukadnezar etwas vor. Am Ende wird ihr Miteinander von Ungewissheit und Heuchelei und Furcht voreinander bestimmt. Das gilt nicht nur für die Mächtigen, sondern auch auf allen anderen gesellschaftlichen Ebenen darunter. Das merken wir auch heute noch. Bis in unsere Familien hinein kann ein Teufelskreis aus gegenseitiger Manipulation, aus Heuchelei, aus Ungewissheit und Furcht entstehen, der letztlich in die Katastrophe führt, wenn man Gott nicht kennt, wenn man von Menschen erwartet, was nur Gott kann. Der Ausweg findet sich in Vers 28. Aber es ist ein Gott im Himmel, der kann. Ein Gott im Himmel, dem nichts unmöglich ist. Und das sehen wir eben hier daran, dass er verborgene Dinge offenbaren kann. Und dieser Gott hat dem König Nebukadnezar gezeigt, was in künftigen Zeiten geschehen soll. Ja, das ist ein mutiges Zeugnis von Daniel. Denn es konfrontiert den mächtigsten Mann seiner Zeit mit der Wahrheit, dass Menschen viel kleiner sind, als er sich und als wir uns oftmals eingestehen. Es ist ein Zeugnis, dass seine eigenen Götter nicht halten können, was sie versprechen. Und es ist ein Zeugnis, dass es im Himmel einen Gott gibt, der all das kann. Und deshalb muss er im Mittelpunkt stehen. Daniels Zeugnis ist sehr mutig, aber es ist nicht nur mutig, sondern auch voller Integrität, wenn wir weiterlesen zum nächsten Vers. Denn nachdem Daniel gesagt hat, nicht die Weisen, stellt er sich sofort mit ihnen auf die gleiche Ebene und sagt, und nicht ich. Seht ihr das in Vers 30? Dort heißt es, so ist mir das Geheimnis offenbart worden, nicht durch meine Weisheit, als wäre sie größer als die aller anderen, die leben, sondern damit dem König die Deutung mitgeteilt wird und du die Gedanken deines Herzens erfährst. Daniel ist ein Instrument. Und das will er herausstellen. Die Gefahr ist nämlich, wenn ein Mensch wie Daniel das Wissen hat, das er gleich weitergeben wird, dann besteht die Gefahr, dass der Fokus ganz auf ihn fällt. So ähnlich kann es übrigens auch geschehen in Predigten. Ja, ein Prediger hat ja eine ähnliche Aufgabe wie die von Daniel hier. Die Offenbarung, die ein Prediger deuten soll, ist zwar kein Traum, sondern Gottes Wort, aber auch in einer Predigt wirkt Gott auf besondere und offenbarende Weise. Und als ich vor fast 20 Jahren zum ersten Mal eine solide biblische Predigt gehört habe, da war es, als würde der Prediger mich direkt und persönlich ansprechen. Und es ging mir so ähnlich, wie Nebukadnezar es vielleicht hier gehen würde. Mein Fokus richtete sich ganz auf den Prediger und die Frage, wie kann der Prediger das alles über mich wissen? Er stand im Fokus. Gut, mittlerweile predige ich selbst. Und ich weiß, dass der Prediger im Normalfall keine Ahnung von so etwas hat, was hier vorgeht. Er ist Instrument Gottes, nicht mehr und nicht weniger. Und jeder ehrliche Prediger wird deshalb diesen Worten von Daniel in Vers 30 zustimmen und sagen, nicht ich. Sondern nicht durch meine Weisheit, sagt Daniel, als wäre sie größer als die aller anderen, die leben. Und bei mir besteht da sowieso keine Gefahr, sondern weil ich Instrument bin. Also mach deine Prediger glücklich, indem du ihnen nicht zu viel Aufmerksamkeit schenkst, sondern stattdessen deinen Fokus ganz auf Gott richtest, der sich in der Predigt persönlich offenbart. Das ist das Wirken Gottes durch den Heiligen Geist. Das ist nur eine kleine, aber wie ich finde, wichtige Tangente. Jetzt sind wir wieder zurück in der Spur und schauen uns als nächstes Gottes Offenbarung an. Gottes Offenbarung. Vom Traum haben wir gerade schon gelesen. Er handelt von einem Standbild aus mehreren Schichten und einem Stein, der das Standbild zertrümmert. Kein Wunder, dass Nebukadnezar davon erschrickt und sich Sorgen macht. Aber die Deutung beginnt erst einmal sehr positiv. Das ist der nächste Punkt, die Deutung, ab Vers 37. Dort erklärt Daniel, du König, bist ein König aller Könige, dem der Gott des Himmels Königreich, Macht, Stärke und Ehre gegeben hat. Und er hat alles, wo Leute wohnen, dazu auch die Tiere auf dem Feld und die Vögel des Himmels in deine Hände gegeben und dir über alles Gewalt verliehen. Du bist das goldene Haupt. Das ist erst einmal eine gute Botschaft. Nebukadnezar ist das goldene Haupt, aber merkt ihr auch, wer es ihm gegeben hat. Alles, was er hat, hat Gott ihm gegeben. Daniel macht Gott groß und Nebukadnezar klein. Auf das Königreich von Nebukadnezar folgen dann noch 4 bzw. 5 weitere Königreiche. In Vers 39 erklärt Daniel das Silberne, das geringer ist, nur normalerweise mit dem Reich der Meder und Perser assoziiert wird. Danach ein Ehernes oder manche Übersetzungen haben auch Kupfernes, das über alle Länder herrschen wird. Das steht für Griechenland. Der jüdische Historiker Josephus berichtet tatsächlich aus dem Jahr 333 vor Christus, wie der hohe Priester in Jerusalem den griechischen König Alexander den Großen in Jerusalem empfängt und ihm bei seinem Einzug in Jerusalem das Buch Daniel vorlegt. Josephus schreibt, als ihm das Buch Daniel gezeigt wurde, worin Daniel ankündigt, dass ein Grieche das Reich der Perser zerstören würde, da ging er davon aus, also Alexander davon aus, dass er selbst damit gemeint sein müsse. Also wie König Nebukadnezar versteht auch der Dritte, Alexander der Große, sich selbst als einer der Akteure, die diese Weissage erfüllen. Und das ist natürlich ein deutlicher Hinweis, dass diese Ansage tatsächlich historisch akkurat ist. Das ist eine große Ermutigung für uns. Auf das griechische Reich folgt dann das eiserne römische Reich, das mit brutaler Härte regiert. Und danach folgt dieses seltsame vermischte Reich von Ton und Eisen, dem trotz Völkervermischung der innere Zusammenhalt fehlt. Man interessiert sich natürlich brennend für die weiteren Details, aber die bekommen wir erst in Kapitel 7. Also wir müssen uns noch etwas gedulden. In Vers 44 kommt allerdings noch eine weitere Ankündigung und das ist die wirklich entscheidende. Vers 44. Aber zur Zeit dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, das niemals mehr zerstört wird. Und sein Königreich wird keinem anderen Volk überlassen. Es wird alle diese Königreiche zermalmen und zerstören, aber es selbst wird für immer bestehen. So wie du einen Stein gesehen hast, der nicht durch Hände vom Berge herabgerissen wurde, der das Eisen, das Erz, den Ton, das Silber und Gold zermalmte. So hat der große Gott dem König gezeigt, was später geschehen wird. Und der Traum ist gewiss und die Deutung ist zutreffend. Gott offenbart Nebukadnezar, dass er selbst ein Reich aufrichten wird. Und der Stein, der nicht von Menschenhand losgerissen wird, steht für dieses Reich Gottes. Es ist ein Reich, das nicht durch menschliche Hände gebaut wird, sondern von Gott selbst. Und wenn wir uns in Vers 44 die Beschreibung anschauen, dann merken wir, wie entscheidend es sich von den menschlichen Reichen unterscheidet. Alle menschlichen Reiche haben ein Ablaufdatum. Das gilt nicht nur für die hier, sondern für alle weiteren. Was menschliche Reiche angeht, löst immer wieder ein Volk das andere ab. Das ist bis heute nicht anders. Auch die Abfolge von Gold zu Silber, Silber zu Kupfer und Eisen läuft den geläufigen Vorstellungen entgegen, dass es für die Menschheit immer bergauf geht. Denn das größte Reich steht am Anfang. Am Ende stehen brutale Härte und Füße aus Ton. Im Vergleich dazu ist das Reich Gottes aus Vers 44 ein Reich, das niemals, niemals zerstört werden wird und das auch kein anderes Volk jemals übernehmen wird. Es ist ein ewiges Reich, ein unvergängliches Reich und es wird aller menschlichen Herrschaft ein Ende machen, das heißt aller Herrschaft, die sich Gottes Herrschaft entgegenstellt. Das ist die Ansage, die Daniel hier macht. Es ist ungewöhnlich, dass das Alte Testament so explizit über das Reich Gottes spricht. Zwar ist das Alte Testament durchdrungen vom Verständnis, dass letztlich Gott oberster König über Israel ist und nicht die Könige. Aber die Bibel scheint erst dann so ausdrücklich vom Reich Gottes zu sprechen, nachdem das Reich Israel Geschichte geworden ist. Es gibt zwar immer wieder Andeutungen, aber erst in Babylon, als alle mit Israel verbundenen Hoffnungen zunichte geworden sind, offenbart Gott seinen konkreten Fahrplan zur Errichtung des Reichs. Und genau wie vorhergesagt, tritt das dann auch ein. Das ist das Spannende. Ja, die Reiche aus dem Traum sind schon größtenteils wieder Geschichte, als die Erfüllung eintritt. Wenn wir jetzt zur Erfüllung kommen, dann müssen wir zu Jesus Christus springen, grob 600 Jahre später, als er sein öffentliches Wirken beginnt. Der nächste Punkt ist die Erfüllung. Der Kern von Jesu Botschaft bezieht sich ganz explizit auf die Ankündigung des Propheten Daniel. Die Botschaft von Jesus, als er beginnt zu wirken, lautet: Die Zeit ist erfüllt. Die Zeit ist erfüllt, die Zeit, von der Daniel spricht. Und das Reich Gottes ist nahe gekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium, auf Gottes Verlass. Und mit dem Kommen von Jesus Christus kommt das Reich Gottes. In seiner Person sehen wir, wie die Herrschaft Gottes aussieht. Blinde sehen, Lahme gehen. Das gilt nicht nur für die körperliche Krankheit, sondern vor allem für die geistliche Ebene. Jesus ist nicht gekommen, um alle willkürlich zu verurteilen, wie ein Nebukadnezar, von denen wir so viele haben, sondern um Menschen vor Gottes gerechter Verurteilung zu retten. Er ist gekommen, um Gottes Gnade zu bringen. Sein Reich ist ein anderes Reich. Als Jesus Christus kommt, regiert er nicht mit eiserner Härte, sondern gütig nimmt er sich Not und Leid in dieser Welt an, bis hin zu seinem eigenen Tod am Kreuz. Und auch der Tod am Kreuz kann seinem Reich kein Ende machen, denn an Ostern besiegt Jesus den Tod und beginnt damit überhaupt erst seine ewige Herrschaft, nicht durch Menschenhände, sondern in der Kraft Gottes, die ihn auferweckt. Und das, meine Lieben, das ist das Reich, das wir Menschen brauchen. Ein Reich, das fest gegründet ist. Ein Reich, das niemand rauben kann. Ein Reich, in dem Gott selbst mit Sanftmut und Güte und Gerechtigkeit regiert. Man muss sich vorstellen, wie viel Hoffnung und Zuversicht diese Offenbarung bei Daniel und seinen Gefährten verbreitet haben muss. Und überhaupt bei allen, die ein ums andere Mal von menschlichen Herrschern enttäuscht wurden. Vielleicht gehören dazu auch wir. Das Reich Gottes ist ein Reich für Menschen, die sich nach wahrer Güte und Gerechtigkeit sehnen, die instinktiv wissen, es muss mehr geben als die menschlichen Reiche dieser Welt. Aber es ist kein Reich für Rebellen. Um dazuzugehören, müssen wir Gott auch über unser Leben regieren lassen. Wenn wir Gott widerstehen, können wir nicht in seinem Reich sein. Anders als Daniel haben wir den Einschlag des Steins nicht in einem Traum gesehen. Aber dieser Traum wurde für uns in Gottes Wort festgehalten. Und vom eigentlichen Einschlag erfahren wir auch in Gottes Wort. Er geschieht mit dem Kommen von Jesus Christus, seinem Tod und seiner Auferstehung. Jetzt ist die Zeit, in der er sein Reich aufrichtet. In dieser Welt. Jetzt ist die Zeit, um Buße zu tun, wie Jesus uns aufruft. Buße tun bedeutet, Jesus überhaupt erst als den Weltenherrscher anzunehmen und danach sein Leben immer neu und immer mehr von ihm regieren zu lassen. So baut Gott sein Reich hier und heute. Sein Reich ist die christliche Gemeinde, wo Jesus regiert, bis er zurückkommt und sein Reich vervollkommnet. Die Offenbarung, die Gott durch Daniel von Nebukadnezar bringt, schafft auch für uns Gewissheit in der Ungewissheit dieser Welt. Und die entscheidende Frage lautet: Habe ich, hast du Jesus Christus als Herrn über dein Leben angenommen? Ein Ja auf diese Frage gibt uns eine Zukunft. Eine Zukunft im Reich Gottes. So weit sind wir noch nicht. Wie also sieht eine angemessene Reaktion auf das Evangelium vom Reich Gottes aus? Schauen wir uns Nebukadnezars Reaktion an. Vers 46. Ihr könnt mitlesen, wir haben es ja noch nicht gelesen. Da fiel der König Nebukadnezar auf sein Angesicht und betete an vor Daniel und befahl, man sollte ihm Speisopfer und Räucheropfer bringen. Und der König antwortete Daniel: Es ist kein Zweifel, euer Gott ist ein Gott über alle Götter und ein Herr über alle Könige, der verborgene Dinge offenbaren kann, weil du dieses Geheimnis offenbaren konntest. Und der König erhöhte Daniel und gab ihm viele große Geschenke und machte ihn zum Fürsten über die ganze Provinz Babel und zum Obersten über alle Weisen in Babel. Und Daniel erbat vom König, dass er Schadrach, Meschach und Abednego über die Verwaltung der Provinz Babel einsetzen möchte. Und er, Daniel, blieb bei dem König am Hof. Man könnte die Reaktion auf verschiedene Weise zerreden. Man kann sich Gedanken darüber machen, ob Daniel hier von Nebukadnezar etwa angebetet wird. Und wie das dann mit dem Rest der Bibel zusammenpasst. Und man darf nicht vergessen, dass Nebukadnezar noch ganz am Anfang steht. Das ist ein erster Schritt. Wir wissen nicht genau, ob er Daniel anbetet. Das wäre nicht gut. Wahrscheinlich hätte Daniel beinahe einen Herzstillstand an der Stelle. Aber wir wissen es nicht. Und wir sollten uns davon nicht ablenken lassen. Man könnte auch fragen, ist die Reaktion von Nebukadnezar überhaupt realistisch für einen Mann von seiner Macht? Und das ist zugegebenermaßen schwierig zu beurteilen nach 2500 Jahren. Man sollte aber nie die einschlagende Wirkung von Gottes Offenbarung unterschätzen. Und viel hängt einfach davon ab, ob wir Gottes Wort als vertrauenswürdig einstufen. All diese Überlegungen sollten uns auf keinen Fall ablenken von den für uns entscheidenden Fragen. Denn hier und heute geht es nicht um Nebukadnezars Zukunft, sondern um unsere. Und für uns lauten die entscheidenden Fragen: Habe ich diesen Gott als Gott über alle Götter erkannt? Habe ich Jesus als Herrn über alle Könige angenommen? Ich will nicht auf der falschen Seite der Geschichte stehen. Und deshalb habe ich Christus dankbar als Herrn und Retter angenommen. Als Christ darf ich wissen, meine Zukunft liegt fest und sicher in Gottes Händen. Ich darf Gewissheit haben. Er wird für immer regieren. Kein Reich wird gegen ihn bestehen. Er baut sein Reich und ich gehöre dazu. Für alle Ewigkeit. Und ich hoffe, du bist auch dabei. Und hast dich entschieden für eine Zukunft mit Jesus Christus. Denn es ist die einzige Zukunft, die sich lohnt. Lass uns beten. Allmächtiger Gott, wir preisen dich für diese Offenbarung. Du bist ein Gott, der verborgene Dinge offenbaren kann. Und du hast uns nicht nur diesen Traum offenbart, sondern auch die Erfüllung in Jesus Christus. Und du hast uns gezeigt, dass du ein Reich baust, dass du eine Zukunft für uns vorbereitet hast, die ewig und unvergänglich ist, die niemand uns rauben kann und die Jesus für uns sichert. Gib uns festen Glauben an Jesus Christus. Gib, dass wir Buße tun und ihm unser Leben immer neu und immer mehr unterordnen. In seinem Namen beten wir. Amen.